Religionen im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Reinbold.
Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute mit einer weiteren Folge unserer Reihe Basics, also Grundlagen, Grundfragen. Und die Grundfrage heute ist: liberaler Islam, was ist das eigentlich? Wenn man die Zeitungen liest, die Nachrichten hört, dann heißt es oft, die Mehrheit der Muslime in diesem Land ist liberal. Aber wer spricht für diese Mehrheit? Wo ist die Stimme? Wo ist die Telefonnummer, die man anrufen kann, wenn man mit liberalen Muslimen sprechen möchte? Diese Frage hat sich vor etwas mehr als 10 Jahren eine Gruppe von Menschen gestellt und sie hat gegründet einen liberal-islamischen Bund. 2010 war das. Und wir sprechen heute mit einem Vertreter dieses liberal-islamischen Bundes und stellen die Frage, was genau ist liberaler Islam für diesen Verein? Was hat man sich darunter vorzustellen? Und wie sind die Planungen dieses Vereins für die kommenden Jahre? Und ich freue mich, dass wir verabredet sind mit Waqar Tariq hier in der Moschee, in der wir zu Gast sind. Schön, dass das klappt.
Ja, danke für die Einladung.
Ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind Frankfurter von Haus aus und Jurist mit zweitem Staatsexamen, also Volljurist, wie man sagt, und arbeiten im Liberal-Islamischen Bund als juristischer Berater des Bundesvorstandes seit vielen Jahren und sind auch Koordinator der Gemeinde in Frankfurt. Danke, dass das klappt mit dem Gespräch. Ich fange mal an mit der Grundidee damals. Sie waren, glaube ich, nicht persönlich dabei, aber kennen die Geschichte. Lamia Kador, die heute für die Grünen im Bundestag sitzt, war eine der wesentlichen Kräfte, die damals gesagt haben, wir müssen diesem liberalen Islam eine Struktur, eine Stimme geben. War das die Grundidee oder womit ging es eigentlich los?
Ja, die Grundidee fängt schon mit einem, ja, wie soll ich sagen, einem Unbehagen an, den manche Muslime haben, nicht weniger, in der muslimischen Community, dahingehend, dass in der muslimischen Gemeinschaft im organisierten Islam Verbände vorhanden waren und auch Gemeinden waren und sind, die einer bestimmten theologischen Richtung anhängen, die man im weiteren Sinne als den traditionellen Rechtsschulen anhängend oder der traditionellen Theologie anhängend betrachten kann. Und man hat halt gemerkt, also Leute wie Lamia Kador oder auch Rabia Müller, unsere langjährige Imamin, die vor kurzem verstorben ist, haben gemerkt, dass sie einem Islamverständnis anhängen, das anders ist, das in einigen Themenbereichen andere Vorstellungen hat von dem, was ein Islam aus den Quellen heraus betrachtet sein sollte und was ja auch in Anbetracht der Umgebung, in der wir uns befinden, in einer moderneren Zeit, dass es dafür halt eine Lücke gibt und dass die halt nicht abgedeckt wird in den traditionellen Verbänden und Gemeinden. Und der Liberal-Islamische Bund wurde 2010 gegründet, um liberalen Muslimen, die sich eben einem solchen Islamverständnis verbunden fühlen, zum einen eine spirituelle Heimat zu bieten, zum Ausleben dieses Religionsverständnisses, und zum anderen auch ein Ansprechpartner zu sein für Politik, Staat, Medien, Zivilgesellschaft, andere Religionsgemeinschaften und auch um öffentliche Impulse zu setzen. Theologischer Art, politischer Art, allgemein gedanklicher Art, ethischer Art. Mhm. So viel mal als im weiteren Sinne, was das Grundanliegen war.
Also ein Unbehagen zu Beginn. Muslime, die wir im Fernsehen sehen oder in den Zeitungen lesen, sagen Dinge, die wir eigentlich nicht gut finden und wo wir gerne was dagegen stellen.
Oder nicht nur öffentlich, sondern auch sozusagen innerhalb der muslimischen Community. Ne? Wir sind ja gläubige Muslime und ich kann das von mir zum Beispiel sagen. Ich bin in traditionellen Gemeinden groß geworden und habe bei einigen Fragestellungen, zum Beispiel Genderfragen, oder auch was die Akzeptanz von queeren Geschwistern angeht, solchen Fragen, einfach generell einfach bei einigen Fragestellungen andere Auffassungen gehabt. Und so ging es halt auch Lamia Kador und Rabia Müller und anderen Leuten. Und das ist der Grund eigentlich.
Und für diese Fragestellung gibt es im der traditionellen Moschee keinen Ort, keine Bereitschaft zur Diskussion? Also haben Sie versucht, da praktisch in die Gemeinde, in der Sie groß geworden sind, hineinzuwirken in dieser Richtung?
Bei mir ist es schon relativ früh in der Jugend zur Entfremdung gekommen. Und ich habe halt gemerkt, und dadurch, dass ich das mit anderen Menschen abgeglichen habe, ist es nicht nur meine subjektive Erfahrung gewesen, dass leider in nicht wenigen traditionellen, oder ich benutze nicht mal das Wort traditionell, sondern traditionalistischen Gemeinden, wo die Tradition zu einem Dogma wird oder traditionell theologische Auffassung zu einem Dogma werden, dass ein Klima herrscht, wo bestimmte Fragen eher nicht gestellt werden sollten oder kritisches Hinterfragen entweder nicht erwünscht ist oder eher als ein Problem betrachtet wird. Und viele gehen dann eher in so eine innere Emigration und sagen dann, okay, dann ist es eher nicht meine spirituelle Gemeinschaft hier. Und es lohnt sich auch nicht, große Energie zu verschwenden, auf Widerstand leisten. Und für mich war das halt sehr schön, dass ich bin 2015 zum LIB gekommen. Und ich habe auch schon vorher mit Leuten wie Mohammad Rashid, der ja auch ein exponierter Vertreter des liberalen Islams, kann man schon sagen, der liberal-islamische Theologie ist, habe dadurch auch einige intellektuelle Befruchtungen erhalten und gesehen, okay, es gibt auch andere Auffassungen. Und ja, ich bin halt zum LIB gestoßen und habe gesagt, okay, das ist jetzt das, was mich anspricht.
Wenn Sie sagen, eine spirituelle Heimat geben, wie habe ich mir das konkret vorzustellen? Gibt es Orte, wo ich hingehe? Gibt es Moscheen des liberalen islamischen Bundes?
Wir haben Gemeinden in verschiedenen Städten. Die älteste ist in Köln, dann in Frankfurt, Berlin haben wir eine, dann Göttingen, Hannover und Hamburg. Genau, das sind so im Wesentlichen unsere Gemeinden, die wir haben. Und wir haben keine eigenen Räumlichkeiten bisher. Das ist eine Finanzfrage.
Wie?
Das können wir uns nicht leisten. Wir werden von niemandem subventioniert, sondern leben von unseren Beiträgen, also Mitgliedsbeiträgen und auch von Spenden. Und in der Regel ist es so, dass wir Kooperationen mit Kirchen haben, dass wir Räume nutzen dürfen. In Frankfurt ist es zum Beispiel so gewesen, dass wir mit einer evangelischen Kirche eine Kooperation hatten und hatten dort einen Raum, wo wir uns getroffen haben. Und es lief dann in der Regel so ab, dass wir uns einmal zu einem längeren Treffen immer im Monat einmal getroffen haben. Das ging so über 3-4 Stunden. Und wir hatten in der Regel 1 bis 2 Themen, die wir uns ausgesucht haben, religiöse Art, über die wir gesprochen haben und haben auch zusammen gebetet. Unser Gebet ist auch etwas in Anführungszeichen speziell oder abweichend von der traditionellen Sicht. Das heißt, bei uns gibt es keine Geschlechtertrennung. Bei uns dürfen auch Frauen oder Menschen anderer geschlechtlicher Identitäten VorbeterInnen sein. Und und zum anderen gibt es dann oft auch so einen Teil des Treffens, das offen ist. Also kann einfach über alles Gott und die Welt sprechen sozusagen. Und in Frankfurt haben wir dann zusätzlich auch es geschafft, in Kooperation mit einem Kulturhaus eine Kooperation dahingehend zu schaffen, dass sie auch freitags ein Gebet anbieten können, das geschlechterinklusiv ist. Und es ist ein Angebot. Und
Freitag heißt dann jeden Freitag?
Genau, ja.
Also mehr als dieses einmal im Monat, man trifft sich für ein paar Stunden letztlich in Räumen, die man eben für wenig Geld mieten kann oder die zur Verfügung gestellt werden. Und in diesen Räumen beten Sie dann auch, wenn Sie beten.
Genau,
richtig. Ja. Aber es gibt keinen also die normale Moschee hat ja regelmäßige Gebetszeiten, jeden Tag 5-mal. Sowas gibt es liberal islamisch?
Nee, jeden Tag nicht. Jeden Tag nicht, aber es kann ja. Zum Glück ist das Gebet im Islam ja nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Man kann ja auch zusammen beten und wir bieten auch online, das ist auch in Corona intensiviert worden, über Zoom haben wir einige spirituelle Angebote, zum Beispiel Wickelrunden oder Koranversdiskussionen. Und über die Woche verteilt haben wir ein relativ breites Angebot an religiösen.
Können Sie sagen, wie viele Menschen gehören dem liberal-islamischen Bund deutschlandweit so ungefähr an oder in den Dunstkreis? Kann man das angehen?
Also ich hab keinen Zugriff auf die Mitgliederlisten, aber ich würde schätzen so 200 bis 300. Das müsste bundesweit unser Stand sein.
Also eine kleine Gruppe von Leuten.
Das sind aber jetzt nur die Mitglieder im vereinsrechtlichen Sinne. Ja. Wir haben auch viele Menschen, die an unseren Gemeindetreffen teilnehmen, die nicht formal Mitglieder sind.
Ja.
Oder auch zum Beispiel, wenn wir ein Iftar haben,
ja,
dann kommen auch viele, die sozusagen nicht formal Mitglied sind. Weil man muss sich immer wieder bewusst machen, der Islam kennt halt keine Kirchenstrukturen. Und auch sich zu organisieren ist etwas relativ Neues und auch der Situation in Deutschland oder auch im Westen oder vor allen Dingen in Deutschland geschuldet, weil das ist, hat ja den Hintergrund des Religionsverfassungsrechts. Der religiös-weltanschaulich neutrale Staat bedarf der Kooperationspartner im religiösen Spektrum. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich organisiert, aber dieses Bewusstsein zu schaffen in der muslimischen Community, sowohl bei Liberalen als auch bei Konservativen, das ist sehr anspruchsvoll.
Es ist anspruchsvoll, das ist nicht eingeübt. Sie verstehen sich als Religionsgemeinschaft,
genau. Richtig?
Ist so. Ja, ja. Das heißt, treten auf mit dem Selbstbewusstsein, wie auch die großen Verbände, die Moscheen treiben.
Genau, ja.
Ja.
Religionsgemeinschaft im Sinne des Artikels 7.3 Absatz 3 Grundgesetz. Das sind einige Voraussetzungen. Also es geht da vor allen Dingen um eine umfassende oder allseitige Religionspflege. Das klingt erstmal sehr herausfordernd, aber da ist auch das Recht relativ liberal. Im Sinne von, es gilt erstmal das Selbstverständnis der jeweiligen religiösen Vereinigungen und in bestimmten Bereichen, also beim Religionsunterricht oder beim Thema Lehrstühle für islamische Theologie, da gibt es nochmal ein paar Spezialvoraussetzungen. Also es bedarf einer eine Dauerhaftigkeit, aber ja, da muss man jetzt nicht in die Details hinein, aber als Religionsgemeinschaft verstehen wir uns.
Nun ist es eine sehr kleine Religionsgemeinschaft, 200-300 Leute, Vereinsmitglieder haben viele Moscheen schon vor Ort. Also kann man sagen, dass dieser Versuch für das, was Sie als vorherrschende Stimmung im Lande empfinden, für diese Menschen zu sprechen, wahnsinnig schwierig ist, weil es nicht gelingt, jetzt sagen wir mal Tausende oder gar Zehntausende Menschen zu gewinnen, die sich diesem Verband zuordnen?
Ja, das Problem haben alle. Also das haben auch DITIB, Zentralrat und so weiter, auch wenn da Behauptungen aufgestellt werden. Also es gibt nach meinem Kenntnisstand keine Mitgliederlisten, die vorgelegt werden. Ich bin ja aus Hessen stammend.
Ja.
Und da haben wir ja zum Beispiel die DITIB als in Anführungszeichen anerkannte Religionsgemeinschaft mit dem Staat. Und selbst die DITIB hat, Hessen hat große Probleme gehabt, Mitgliederlisten über lange Jahre vorzulegen. Das heißt, das ist ein generelles Problem. Und man muss feststellen, dass die Mehrheit der Muslime in Deutschland unorganisiert ist.
Ja.
Und ich habe ja gerade den Grund auch genannt, woran das liegt.
Wie?
Und mit dieser Grundproblematik kämpfen alle Vereinigungen, also aus allen unterschiedlichen Spektren.
Nun steht auf Ihrer Homepage, Sie wollten dem vorherrschenden Islamverständnis in Deutschland eine Stimme geben. Wie kommen Sie darauf, dass es vorherrscht? Also wie kann man das wissen, wenn ich mit Verbänden spreche, die Sie jetzt traditionell oder traditionalistisch nennen, sagen die natürlich, wir sind die Vorherrschenden, wir haben viel mehr Mitglieder, wir haben so und so viele 100 Moscheen. Und die Meinungsumfragen zeigen, dass viele Menschen, die sich als religiöse Muslime verstehen, von uns sich repräsentiert fühlen. Bei Ihnen auf der Homepage steht, wir repräsentieren das vorherrschende Islamverständnis. Gibt es irgendeinen Weg, da eine Zuverlässigkeit reinzubekommen oder ist es im Grunde immer nur gefühlt und dann eben auf beiden Seiten unterschiedlich gefühlt?
Naja, das ist erstmal ein Eindruck, den wir schon haben, dass die Muslime in Deutschland ein Islamverständnis doch an den Tag legen, das sich nicht im Widerspruch zum hiesigen Kontext versteht. Und selbst wenn wir uns mal bei den Fragestellungen, die als etwas kontrovers gelten, also zum Beispiel LGBTIQ-Themen.
Gut.
Und da kann man sich die Zahlen beim Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung mal anschauen. Die Akzeptanz der Öffnung der Ehe, die wird von einer sehr großen Mehrheit bejaht in diesem Land von Muslimen in Deutschland.
Ja.
Und
über 50%, wenn ich es recht im Kopf habe.
Also wenn man zum Beispiel sogar die kürzlich Zugewanderten herausrechnet, dann sind wir sogar bei 70, 75 oder sogar 80%. Ich kann jetzt die Zahl nicht aus dem Kopf mehr sagen, aber das ist ein sehr hoher Wert. Und das, wenn man das jetzt zum Beispiel als ein Indiz oder als ein Indikator nimmt für die Liberalität von Muslimen in Deutschland, und das wäre mal ein Punkt, wo man sagen kann, das ist etwas sehr dezidiert uns Unterscheidendes von den Positionen, die man in den traditionalistischen Gemeinden findet. Dann würde ich schon sagen, dass man mit einem gewissen Anspruch sagen kann, es herrscht eine Liberalität in der muslimischen Community. Aber trotzdem finde ich auch, dass man vorsichtig bleiben sollte mit Aussagen, weil das ist sehr schwierig empirisch festzustellen auch. Ne? Aber ich denke, es gibt schon auch Indizien.
Also das wäre ein Indiz. Die Zustimmung zur Ehe für alle und so weiter ist viel höher, als sie eigentlich sein dürfte, weil in den Moscheen die Ehe für alle in der Regel abgelehnt wird.
Ja, das kann man schon sagen. Also das ist jetzt keine unzulässige Pauschalisierung, sondern ein Erfahrungswert, den, glaube ich, viele teilen. Und das ist ein objektives Faktum.
Nun, ich versuche mal jetzt die andere Stimme zu geben, die würde sagen, ja, stimmt, lehnen wir ab, weil das ist im Islam so. Mann, Frau, die Ehe etc. Da gibt es auch nichts zu diskutieren im Grunde. Wie reagieren Sie auf dieses Konservative?
Naja, da würde ich darauf reagieren, dass es da sehr wohl was zu diskutieren gibt.
Ja.
Es ist halt eine Frage der Exegese. Was in der Regel angeführt wird gegen die Akzeptanz von Homosexualität, ist die sogenannte Lot-Geschichte im Koran. Die gibt es auch in der Bibel.
Ja.
Im Koran sind es, glaube ich, so maximal ein Dutzend Verse, die sich damit befassen. Und wenn man sich zum einen erstmal anschaut, der Koran besteht aus über 6000 Versen, ist das ein sehr kleiner Prozentsatz. Das heißt, das scheint so nicht das Hauptthema zu sein im Koran. Aber es ist erstmal, es gibt diese Geschichte und dann muss man sich mit der halt sehr präzise und differenziert auseinandersetzen, auch methodisch. Und wenn man das tut, und wir haben das auch mit einem Positionspapier herausgearbeitet, dann ist es aus unserer Sicht so, dass es da nicht um gleichgeschlechtliche Liebe geht, sondern es geht um sexuelle Gewalt, Vergewaltigung, Verletzung des Gastrechts. Das sind die Themen, um die es da geht. Das sind die Verwerfungen oder die Vorwürfe, die dem sogenannten Volk Lots gemacht werden. Und auch wenn man sich das zum Beispiel sprachlich und auch sprachlich anschaut, was da kritisiert wird, das arabische Wort ist Shahawat. Das kann man übersetzen mit Begehren. Und dieses Wort taucht auch in anderen Kontexten im Koran auf. Also es gibt einen Vers, wo es heißt, dass der Mensch nach Frauen, Geld und auch, wenn noch andere Beispiele genannt, begehrt. Da kommt das Wort nochmals auf, also dasselbe Wort. Und da würden ja auch traditionell theologisch denkende Menschen sagen, naja, selbst wenn ich mal in deren Denkstruktur bleibe, Frauen zu heiraten ist ja nichts Verbotenes. Und das Problem ist nicht das Objekt, das begehrt wird, sondern die Art und Weise, wie begehrt wird. Also auf eine objektifizierende Art und Weise, vergegenständlichende Art und Weise. Das ist das, was da in der Lotgeschichte kritisiert wird, dass Menschen zu Objekten degradiert werden und ihre Subjektqualität in Frage gestellt wird, also ein klarer Verstoß gegen die Menschenwürde. Das ist unsere Sicht und wir berufen uns auch auf den zentralen Vers im Koran, der ist in der 30. Sure, glaube ich, wo es heißt, zu Gottes Zeichen gehört, dass er für euch Partnerwesen aus euch selber geschaffen hat und zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit bewirkt hat. Darin sind Zeichen für Leute, die nachdenken.
Ja.
Und auch da ist es interessant, sprachlich im Hocharabischen das Wort, das ich hier mit Partnerwesen übersetzt habe, das heißt Azwaj. Und das Interessante an dem Wort ist, dass es genderneutral ist, also im Hocharabischen. Das heißt, es kann in verschiedenen Kombinationen gedacht werden. Im Englischen gibt es ja das Wort Mate, M-A-T-E. Das ist auch ein genderneutrales Wort. Und das kann man sozusagen...
Gibt es im Deutschen schlecht nachzu?
Ja, ich habe es mit Partnerwesen übersetzt.
Ja.
Und es ist Mann, Mann, Frau, Frau, unterschiedliche.
Sie deuten das so, dass es eben deshalb gleichgeschlechtliche Beziehungen völlig in Ordnung sind, islamisch. Aus exegetisch, letztlich ja theologischen Gründen. Wie gehen Sie um mit dem, was sonst üblicherweise in allen Schulbüchern und auch in jeder Moschee als das Zentrum des Islams gilt? Also die fünf Säulen, fünfmal beten, pilgern, die Steuer und so weiter.
Ja, also wir glauben auch an die fünf Säulen des Islams. Wir sind auch praktizierende Muslime. Wir überlassen das natürlich jedem Individuum,
klar,
wie das Individuum das handhabt. Aber
das machen die Moscheen auch nicht anders.
Genau. Das ist da nicht anders, hoffe ich mal.
Also liberaler Islam, höre ich, praktiziert. Der ist nicht einfach nur so ein Glaubens...
Genau, das ist oft ein Vorurteil, dass man hat, dass liberale Muslime nicht praktizierend seien. Es gibt auch nicht den einen liberalen Muslim. Ne? Also auch im liberal-islamischen Spektrum herrscht eine Vielfalt. Aber Ich spreche jetzt mehr so aus der Perspektive des Liberal-Islamischen Bundes. Ich würde uns als gläubige Muslime auch praktizierend bezeichnen, aber halt mit einem liberalen oder progressiven Islamverständnis. Genau, und das ist aus unserer Sicht überhaupt gar kein Widerspruch.
Ja. Also die fünf Säulen gelten auch für Liberale oder jedenfalls für viele, nicht für alle Liberale Muslime. Das heißt, man pilgert nach Mekka und solche Dinge tun das, ja, wird gemacht.
Ich würde einfach sagen, das Grundanliegen von liberalen Muslimen ist, dass wir in bestimmten Fragestellungen abweichende Auffassungen haben von den traditionellen Rechtsschulen. Und das betrifft halt Genderfragen, queere Fragen, Vereinbarkeit von Islam und Menschenrechten, Verhältnis zu anderen Religionen.
Ich frage jetzt mal in die Zukunft hinein, würden Sie damit leben können, wenn man vielleicht in 50 Jahren sagt, der liberale Islam ist praktisch eine neue Rechtsschule des Islam? Oder ist das, passt das nicht genau?
Müsste ich immer nachdenken, aber ich bin da erstmal ein bisschen skeptisch oder reserviert, weil es geht um konkrete Fragestellungen und es geht um Interpretation. Und es geht auch nicht darum, einfach alles wegzuwischen, was es bisher gab. Es gibt durchaus auch sinnvolle und überzeugende Interpretationen, auch in der traditionellen Theologie, die kann man übernehmen. Und ich denke eher, es geht darum, an bestimmten Punkten, Fragestellungen, Stellschrauben, nochmal nachzudenken, was sagen uns eigentlich die Quellen und sind die Interpretationsergebnisse, zu denen die traditionellen Gelehrten gelangt sind, überzeugend oder heute noch überzeugend? Das Grundanliegen ist einfach nochmal nachzudenken, ob das, was da gesagt wird, in den exegetischen Büchern Sinn macht. Das, was Sinn macht, kann übernommen werden. Das, was nicht Sinn macht, darf und muss auch hinterfragt werden. Denn in dem Islam, das ist ein sehr wichtiger Grundsatz, gibt es keinen Papst oder Klerus. Es gibt keine zentrale Instanz, die sagen kann, das ist die verbindliche Interpretation. Und zwischen Gott und dem Individuum darf es keine mittelnde Instanz geben. Ja. Also das ist dieser strenge Monotheismus, Tawhid-Grundsatz. Und es gibt auch im Koran einen Vers, der sehr zentral ist, in der 9. Sure, dass man sich, also da wird davor gewarnt, dass man sich Gelehrte nicht zu Göttern nehmen darf. Das wird als eine Form des Schirk, also einer Beigesellung, Gott andere Götter beigesellen, bezeichnet.
Also die Ursünden des Islam,
genau,
ja, die, was man auf keinen Fall tun darf.
Genau, ja. Und deshalb geht es darum, einfach das, was traditionelle Gelehrte sagen, kritisch einer kritischen Prüfung entgegenzustellen.
Das würden jetzt, glaube ich, auch viele Leute machen, etwa an den Universitäten, manchmal auch in den Moscheen, die aber sagen, ich mag trotzdem dieses Wort liberal nicht. Kann man genauer sagen, wo genau ist da der Unterschied? Also ist es für Sie in Ordnung, wenn jemand sagt, ich bin konservativ?
Ja.
Oder ist das schon ein Problem?
Nein, das ist für mich erstmal kein Problem. Uns geht es auch nicht darum, Leute zu verdrängen, sondern es geht darum zu sagen, es gibt auch etwas anderes. Und das Wichtigste ist, dass man sich gegenseitig die Freiheitsrechte respektiert. Also wenn sozusagen grundlegende Rechte oder auch Menschenrechte verletzt werden von Menschen, dann fängt das Problem an. Aber wenn jemand für sich selbst sagt, nein, also ich will lieber einer traditionelleren Sichtweise anhängen und das ist meine private Entscheidung, dann ist es auch zu respektieren. Ja. Wichtig ist einfach, dass nicht Eingriffe in die Freiheitsrechte von anderen stattfinden und die Freiheit von anderen, sich selbst zu entfalten, eingeschränkt wird.
Mhm.
Gleichzeitig ist es aber auch durchaus so, man respektiert sich gegenseitig, aber es darf auch einen kritischen Diskurs geben. Ich verstehe die muslimische Zivilgesellschaft als eine kritisch diskutierende Zivilgesellschaft, in der es auch eine Streitkultur geben darf und es darf auch gerungen werden um die überzeugendere theologische oder auch politische Position. Das darf es dann durchaus auch geben, ne? Dass man sagt, ist das, was ihr vertretet, denn wirklich so überzeugend? Denkt nochmal drüber nach.
Nun haben Sie unter anderem auch, habe ich auf der Homepage gesehen, Sie haben es eben erwähnt, Rabea Müller, kürzlich verstorben, war Imamin und steht als Frau vor der gemischt betenden Gemeinde. Wenn Sie das in einer normalen Moschee erzählen, das glaubt Ihnen sozusagen kein Mensch. Das ist für die meisten ungeheuerlich. Das geht überhaupt nicht. Wie begründen Sie das, dass das geht und warum das eigentlich, oder sollte das überall möglich sein aus Ihrer Sicht?
Auch dazu haben wir ein Positionspapier, wie zu verschiedenen Themen, die ich auch gerade angerissen habe, in dem man sich die Sachen vertiefen kann. Und ich denke, wir haben eine sehr anfechtungssichere Argumentation in unserem Positionspapier aufgebaut. Und es ist grundlegend erstmal so, dass auch nach anerkannter traditioneller Theorie es so ist oder Lehre, dass das, was nicht verboten ist, explizit im Koran, grundsätzlich als erlaubt gilt. Das ist schon mal der erste Punkt. Und dann müsste jemand erstmal den Nachweis erbringen, dass im Koran es verboten ist. Ist es nicht. Erster Punkt. Dann gibt es sogar auch in der zweiten Quelle des Islams, das sind ja die Hadithe, die tatsächlichen oder vermeintlichen Aussprüche des Propheten Mohammed. Und da findet man sogar in einem als nach traditionellen Kategorien als authentisch geltendes Sammelwerk, also Sunan Abu Dawud, da gibt es sogar Hadithe, in denen der Prophet einer Frau, Waraka hieß sie, erlaubt haben soll, in ihrer Umgebung ein Gebet zu leiten, das geschlechtergemischt war. Und das Argument war, die Frau war am gebildetsten, auch in religiöser Hinsicht, die gebildetste Person. Und dann finden wir also nicht nur kein Verbot, sondern finden sogar Argumente dafür. Und hinzu kommt, wenn wir uns mal die Hajj anschauen, also die Pilgerfahrt, da gibt es auch keine Geschlechtertrennung. Männer, Frauen, Menschen aller geschlechtlicher Identitäten beten zusammen. Und da fällt ja die Ratio, das Argument, dass das zu Problemen führen könnte, ja auch weg. Insofern, wenn es dort möglich ist, wieso ist es dann nicht in den normalen Gemeinden möglich? Das heißt, das sind unsere Argumente. Und aber wir zwingen das auch niemandem auf. Also selbst in unseren Gemeinden gibt es keinen Zwang, am geschlechtergemischten Gebet teilzunehmen. Wenn jemand ein Problem damit hätte, ist bisher kaum vorgekommen. Aber selbst dann kann sich die Person auch an der Seite oder irgendwo anders hinstellen. Das heißt, wir zwingen das niemandem auf. Es ist ein Angebot und das darf bei uns praktiziert werden. Und da kommt wieder das ins Spiel, was ich am Anfang gesagt habe. Räume zu schaffen, wo man das, was wir theologisch, theoretisch erstellt haben, auch praktizieren kann.
Ja, dass man mal merkt, wie sich das anfühlt. Das ist ja für die meisten, mit denen ich gesprochen habe, eine unvorstellbare. Sie wissen, was in der Moschee in der Regel gesagt wird, wenn sie so argumentieren, wenn die Frau vorne steht und dann sich niederwirft und so weiter. Das gilt für viele als unmöglich.
Bei uns ist es überhaupt gar kein Problem und es ist auch nie zu Problemen gekommen. Also ich kann diese Argumentation nicht nachvollziehen.
Ja.
Also auch einfach, wenn man zum Gebet kommt, soll man mit der reinen Absicht kommen und da geht es nicht um irgendwelche falschen Dinge, sondern man will sich auf den Schöpfer fokussieren. Und das ist ja genauso bei der Hajj, bei der Pilgerfahrt. Ne? Also insofern, ja.
Also üblicherweise kommt dann das Thema Sexualität sofort ins Spiel.
Ja, das haben wir leider auch erlebt auf Social Media. Wir hatten mal, vor ein paar Jahren hatten wir auf Facebook ein Bild, das Bild, das Sie erwähnt haben, das auch auf unserer Webseite verfügbar ist, das hatten wir zum Weltfrauentag gepostet. Ja. Und dann gab es einen riesen Shitstorm, wie man auf Neudeutsch sagt. Und da wurde gesagt, das ginge gar nicht. Und da kam auch sehr vulgäre Kommentare. Absolut. Und dann kam auch nicht mehr auch mit dem Löschen nicht mehr nach. Aber das war auch so ein Anlass, um nochmal dieses Positionspapier zu erarbeiten. Und wir haben das dann auch im Nachgang gepostet in den Kommentarbereich auch. Und dann gab es entweder gar keine Reaktion oder es gab so ein paar. Und dann hieß es, ja, ich muss mir das mal anschauen im Detail. Aber wirkliche inhaltliche Argumentation kam dann nicht mehr.
Es gab sehr böse Kommentare, wenn ich mich recht erinnere, auf die Gründung der Moschee von Seren Ateş in Berlin, wo einige Gutachten im Grunde schrieben, das ist Abfall vom Islam, ja, wenn die das da so machen, wo eine Frau vorne steht als Imam.
Ja, da würde ich den Personen, die das sagen, auch diesen Fatwa-Erstellern sagen, nochmal die Quellen genauer studieren.
Das heißt, ich verstehe recht, sie bemühen sich Stück für Stück mit den begrenzten Kräften, die der kleine Verband hat, bemühen sie sich um theologische Argumente, um klarzumachen, auch in dieser orthopraktischen, wie man gelehrt sagt, also auf die Praxis großen Wert legenden, auf die rechte Praxis großen Wert legenden Religion Islam, sind solche Dinge recht verstanden, möglich und theologisch völlig in Ordnung.
Und aus unserer Sicht sogar Notwendig teilweise.
Notwendig.
Ja, weil eines der Grundanliegen des Islams aus unserer Auffassung, aus unserer Sicht ist Gerechtigkeit. Und wenn Gerechtigkeit auch beim Thema Geschlechterverhältnis nicht realisiert ist, dann muss man sich als gläubiger Mensch, und ich bin der tiefgläubige Mensch, muss man sich wirklich fragen, folge ich den Geboten Gottes? Also folge ich dem, was Gott will? Gott möchte Gerechtigkeit. Und wenn ich Menschen diskriminiere und fast die Hälfte der Menschheit sind Frauen, dann diskriminiere ich die Hälfte der Schöpfung Gottes. Und das muss man sich erstmal ins Bewusstsein rufen, also als gläubiger Mensch. Also ich glaube an Gott und er hat Menschen erschaffen und ich diskriminiere sie, nehme ihnen ihre Rechte weg, die ihnen Gott gegeben zustehen. Und diese Frage muss man sich stellen.
Ja. Ein Mensch in zwei Varianten, ich akzeptiere aber nur die eine Variante und die andere halte ich für...
Ja, wobei aus unserer Sicht gibt es sogar mehr als zwei geschlechtliche Identitäten. Das ist auch nochmal ein Thema. Wir haben auch Menschen anderer Identitäten, zum Beispiel Transpersonen oder auch Interpersonen oder auch non-binäre Menschen. Und auch da muss man sich wirklich als gläubiger Mensch sehr ernsthaft die Frage stellen, Gott hat eine Schöpfung erschaffen und der Koran lehrt uns an Unmengen, an Stellen, dass Gottes Schöpfung sich durch Vielfalt auszeichnet. Man muss ja nur mit offenen Augen durch die Welt gehen und ob es die Farben sind, Pflanzen, Tierwelt, Umwelt, man sieht, dass die Schöpfung Gottes sich nicht durch Einfalt, sondern durch Vielfalt auszeichnet. Und das ist auch bei Menschen der Fall. Und wenn ich davon ausgehe, wie das im Koran heißt, in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott jedem einzelnen Menschen von seinem Geiste eingehaucht hat, das ist ein Argument für mich, um die Achtung der Menschenwürde zu begründen. Und als gläubiger Mensch bin ich ja in der Pflicht, jeden einzelnen Menschen zu respektieren, gerade auch als Geschöpf Gottes. Und deshalb muss man sich wirklich mit Präzision nochmal in sich hineingehen und nachdenken und auch mit den Quellen arbeiten und schauen. Es gibt Menschen, die sagen, ich fühle mich nicht dem einen oder dem anderen Geschlecht nach der heteronormativen Ordnung zugehörig. Und das muss ich ernst nehmen und muss mich befragen, ist das, was ja bisher an Interpretation angeboten wird, wirklich überzeugend oder muss man nicht nochmals nachdenken?
Und dabei spielt auch das gut islamisch, soweit ich es gelernt habe, die Situation der heutigen Zeit für die Findung der Grundsätze eine wichtige Rolle für Sie. Also die Gegenwart muss berücksichtigt werden mit all ihren
Ausdrucksformen. Mit zunehmendem Lauf der Geschichte gelangt die Menschheit auch zu Erkenntnisgewinnen. Und diese Erkenntnisgewinne muss man auch fruchtbar machen, auch bei der Interpretation. Und ich sag mal so, als gläubiger Mensch geht man davon aus, dass sowohl die Offenbarung als auch die Vernunft von Gott kommen. Und wenn sozusagen die Quelle von beidem dieselbe Quelle ist, dann kann es da ja keinen Widerspruch geben. Insofern sollte man über Vernunft und Offenbarung nochmal auch im Verhältnis zueinander genauer nachdenken.
Hat der Verein, der Liberal-Islamische Bund, vor, in den nächsten 10, 20 Jahren Moscheen zu bauen oder zu gründen? Oder würden Sie gerne, wenn Sie das Geld oder die Unterstützung hätten? Wäre das ein Ziel?
Ja, auf jeden Fall wäre das ein Ziel. Es hängt leider alles mit Finanzen zusammen.
Ja.
Und also das ist auf jeden Fall ein Ziel, das wäre so ein Idealzustand, wo man einen festen Raum hätte, wo man sich treffen könnte sozusagen und auch nicht abhängig wäre.
Und wären Sie mit den jungen Menschen, die jetzt islamische Theologie an der Deutschen Universität studieren, dann hätten Sie so jemanden dann gerne als Imam oder Imamin? Oder ist Ihnen das, was da an den Universitäten momentan passiert, auch noch nicht wirklich auf Ihrer Linie?
Ich habe da ein sehr positives Bild. Das, was man auch die Personen, die sozusagen diese Institute leiten an verschiedenen universitären Standorten, machen aus meiner Sicht gute Arbeit. Und wir haben das Glück hier in Deutschland, gerade auch mit Blick auf unser Religionsverfassungsrecht und auch der verfassungsrechtlich gesicherten Wissenschaftsfreiheit, dass in Deutschland Fragen gestellt werden können aus einer bekenntnisgebundenen Sicht theologischer Art, die in der muslimischen Welt leider nicht gestellt werden können. Das hat leider politische Gründe, oft autoritäre Regime, die Gedankenfreiheit nicht zulassen. Und man sieht jetzt schon an verschiedenen Standorten, universitären Standorten, Ansätze einer religiös begründeten humanistischen Theologie, die den Menschen würdigt, so wie der Koran aus unserer Sicht den Menschen würdigt. Und ich freue mich auf die Absolventen oder AbsolventInnen. Und
das heißt, das würde aus Ihrer Sicht eigentlich gut passen. Sie brauchen, wenn ich das so plump sagen darf, im Grunde nur ein bisschen Geld und dann könnte man irgendwo in Frankfurt oder Berlin oder Hamburg könnte man eine sozusagen erste richtige liberale Moschee gründen. Ja. Da bin ich gespannt auf die weitere Entwicklung. Ihnen persönlich alles Gute und herzliche Grüße an die Kolleginnen im Vorstand des Liberal-Islamischen Bundes. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.